Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment and Banking Fintech Podcasts. Wer uns fleißig auf Social Media folgt, der hat es mit Sicherheit gesehen. Wir hatten letzte Woche unsere Payment Exchange Konferenz unter dem Motto Paxtraordinary Tales in Berlin. Und was soll ich sagen, es waren zwei fantastisch inspirierende Tage voller guter, inhaltlich starker Diskussionen, ganz viel wunderbarer, märchenhafter Atmosphäre, guter Gespräche, Networking und einem ganz tollen Vibe, den die Payment-Branche jedes Jahr mit sich bringt. Wir haben viel diskutiert über die Trends, Entwicklung im Zahlungsverkehr, was aber tatsächlich fast in jeder Diskussion irgendwie Teil war, war die Payment-Situation in Europa. Dazu hatten wir diese Woche auch ein Meinungsstück auf dem Blog, was ihr natürlich gerne nachlesen könnt. Und wie bei einigen anderen Themen ist die Eigenständigkeit Europas in dieser Domäne nur bedingt gegeben. Das die Konklusio. Ja, wir haben SEPA und wir haben einzelne nationale Payment-Champions wie Bizum oder die Girocard, aber eine echte Payment-Lösung im Sinne von Visa oder Mastercard hat Europa nicht. Und ja, wir haben hoffnungsvolle neue Projekte wie Vero und mit Abstrichen auch den digitalen Euro. Aber aktuell ist unsere Abhängigkeit von den internationalen Card-Schemes und Online-Payment-Diensten wie PayPal weiterhin sehr hoch. Und auch unsere Auftaktdiskussion auf der PAX mit dem Titel Der Zauberer von Oz, Europas goldene Chance zur Zahlungssouveränität, hat sich genau diesem Thema gewidmet. Und zwar ein Blick geworfen auf die kritische geopolitische Dimension der europäischen Zahlungssouveränität in einer Zeit zunehmender globaler Spannung. Ja, Europa steht vor der Herausforderung, seine Position im internationalen Finanzsystem neu zu definieren. Und angesichts der wachsenden Konkurrenz zwischen den USA, China und natürlich auch anderen Mächten muss Europa jetzt handeln, um seine strategischen Interessen zu schützen und seine Abhängigkeit von nicht-europäischen Zahlungssystemen zu reduzieren. Und die Frage wurde gestellt, sind Initiativen wie der digitale Euro und die European Payments Initiative entscheidende Schritte, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und seine Rolle in der sich wandelnden geopolitischen Landschaft zu sichern? Was sind denn echte Chancen und was die größten Herausforderungen? Das hat das folgende Panel, was ihr jetzt gleich hören könnt, diskutiert. Moderiert wurde die Runde von Reinhard Höll, er ist Partner der Digital Payments Service Line bei McKinsey & Company. Seine Gäste waren Markus Mosen, er ist Aufsichtsratsvorsitzender bei N26, außerdem Berater und Autor, und Oliver Hommel, er ist Geschäftsführer der Euro-Kartensysteme GmbH. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Mehr Umsatz und dabei Kosten einsparen? Der ungesicherte Rechnungskauf mit Risikomatrix macht's möglich. Warum teure Versicherungen oder Garantien zahlen? Mit dem ungesicherten Rechnungskauf bietest du deinen Kunden maximale Flexibilität und sparst dabei Kosten, ohne das Ausfallrisiko aus den Augen zu verlieren, dank unserer flexibel einzusetzenden Risikomatrix. Risiken im Griff behalten und das Forderungsmanagement effizient steuern. Mehr Freiheit für dich, mehr Kaufanreize für deine Kunden. Link Solution GmbH. Payment-Lösungen, die den Unterschied machen. www.link.de. Link schreibt man übrigens mit Y und CK.
Dann auch herzlichen guten Morgen von mir. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal die Kollegen bitten vor. Wir haben auf der einen Seite Markus Mosen, viel bekannt rund um Zahlungsverkehr, digitales Banking, Neobanken, auch Aufsichtsrat von N26. Sehr schön, dass du hier bist. Und Oliver Hommel von der Euro-Kartensysteme als CEO. Die Katrin ist leider schwer krank im Bett. Die hat versucht, heute Morgen anzurufen, hat aber keine Stimme mehr. Und da muss ich jetzt zugeben, sind wir alle ganz glücklich, dass wir sie ins Bett schicken konnten. So, ich würde sagen, lasst uns kurz setzen. Wir haben viel zu diskutieren. Ein schönes Video, da wissen wir jetzt nicht ganz, wie wir das toppen sollen. Aber im Fokus ist natürlich für uns jetzt das Thema Zahlungssouveränität in Europa und in Deutschland. Vielleicht lohnt es sich, bevor wir in die Diskussion einsteigen, aber ganz kurz noch einen Blick zurückzumachen. Wir haben in Europa wir sind jetzt im 9. Jahr der PAX, einen massiven Wandel erlebt. Vor 9 Jahren war beispielsweise die Bargeldnutzungsquote in Deutschland irgendwo um die 70%. Wir sind mittlerweile unter 40. Das spielt sich in jedem europäischen Land wieder. Seitdem ist Apple Pay ist normal geworden. Kreditkartennutzung, Debitkartennutzung in vielen Ländern weiter gestiegen. In vielen europäischen Ländern haben wir auch zunehmend gesehen, wie sich lokale Account-to-Account-Verfahren durchgesetzt haben. Und natürlich, das sind die Verfahren, sich sehr, sehr viel verändert hat rund um das Thema Software, rund um das Thema Integration auch mit Händlern, ganz, ganz viel. Was aber natürlich spannend ist, gerade in den heutigen Zeiten, die nicht einfach sind, ist das Frage Souveränität. Brauchen wir das? Wir haben mit dem Video natürlich auch schon den digitalen Euro gesehen. Es gibt auch andere Themen wie Vero etc., auf die wir entsprechend eingehen wollen. Aber vielleicht, um es mal so anders auszudrücken, der Umsatz der drei größten amerikanischen Zahlungsverkehrs- und Unternehmen in Europa ist ungefähr 30 Milliarden. Wir nehmen Mastercard, wir nehmen Visa, wir nehmen PayPal. Das ist eine ganze Menge auf der einen Seite, aber eine ganze Menge, die wir auch dafür bekommen. Wir bekommen eine ganze Menge Kreditkartenabwicklungen, wir bekommen Debitkarten, die Möglichkeit, in den USA zu zahlen, im Fall von PayPal natürlich auch die Möglichkeit, online zu zahlen. Am Ende, und das ist, glaube ich, der Fokus unserer Diskussion heute ist, im Gegensatz zu all diesen Angeboten, die wir sehen, was denken Händler, was denken Kunden und was brauchen wir da in Europa? Und ich würde in dem Sinne auch gleich anfangen, Markus, gleich einmal den Ball dir zu werfen. Wenn wir jetzt einmal schauen, brauchen denn die Händler und die, ich nenne, um beim Bild zu bleiben, brauchen denn die Hobbits, die in Europa, brauchen die Händler, brauchen die Kunden Europa im Zahlungsverkehr?
Nein. Also was brauchen die? Die brauchen gute Produkte, die, ich sag mal, die Digitalisierung am Point of Sale, im E-Commerce, glaube ich, sind wir da schon sehr weit fortgeschritten, aber auch am Point of Sale weiter digitalisieren. Wenn es europäische Lösungen gibt, ist das gut. Aber ich würde schon sagen, auch trotz alledem, was wir in den letzten Wochen so erlebt haben, dass wir weiterhin natürlich auch mit internationalen Payment-Dienstleistern arbeiten werden und arbeiten müssen. Ich meine, du hast jetzt die 30 Milliarden genannt. Natürlich sind das nicht nur 30 Milliarden bei Visa, Mastercard und PayPal, sondern auch viele Millionen für Dienstleister, die wir in Europa haben im Payment-Ökosystem. Also sei es auf der Acquirer-Seite, PSP-Seite, auf der Prozessoren-Seite. Und das Spannende ist ja, wir erleben ja auch trotz der großen Player, dass es auch immer wieder neue Player in den Markt schaffen und vor allen Dingen dann auch mit neuer Technologie. Ich meine, es gibt natürlich europäische Initiativen, das ist gut, aber ich denke nicht, dass man jetzt diesen Reflex haben sollte, wir brauchen jetzt nur Europa, also europäische Lösungen.
Oliver, wie siehst du es denn? Wie sind wir aufgestellt, vielleicht auch gerade auf der technologischen und Infrastrukturseite in Europa?
Ja, also ich sehe es mit leichten Abstrichen eigentlich durchaus ähnlich wie Markus. Also erstmal sozusagen muss man, glaube ich, sagen, für Händler und Konsumenten ist das Problem-Payment erstmal im Grundsatz gelöst. Ja, also wir haben auch kein Problem bei der Inklusion und ähnlichen Sachen in dem Bereich. Also das ist vielleicht jetzt sozusagen nicht die große Frage vor dem Hintergrund Souveränität im Zahlungsverkehr sozusagen, ob wir hier noch europäische infrastrukturelle Probleme zu lösen hätten sozusagen, weil wir einfach auf der Angebotsseite sozusagen so große Defizite hätten, dass größere Teile der Händler oder der Bevölkerung sozusagen nicht am digitalen Zahlungsverkehr teilnehmen können. Ja? Ich glaube, was wir aber trotzdem berücksichtigen müssen ist, und dafür ist Vielfalt immer gut, ja, ist, dass wir uns, glaube ich, gut daran tun, sozusagen, wenn wir uns nicht in Europa infrastrukturell, aber auch auf der Produktseite sozusagen vollständig abhängig machen von außereuropäischen Playern. Grundsätzlich sozusagen haben wir da in Europa auch durch die Vielfalt von Zahlungsverfahren, auch die es in Europa gibt, sozusagen ja immer noch, auch was Souveränität angeht, ganz gute Ansätze. Ja, wir haben in Deutschland irgendwie, wenn wir über das Bezahlen am stationären POS nachdenken, mit dem Girocard-System, ein System, was im stationären Handel, ich glaube, einen Marktanteil von über 2/3 der Zahlung hat. Und wenn wir nach Frankreich gucken mit Card Bancaire oder nach Italien gucken mit Bancomat oder selbst nach Belgien mit Bankkontakt, gibt es auch in anderen europäischen Ländern durchaus seit 30, 35 Jahren etablierte Strukturen, die souverän in Europa aufgesetzt sind, die auch eine souveräne Governance in Europa haben und auch Infrastruktur abbilden in Europa, die unabhängig ist mal mehr, mal weniger, aber durchaus unabhängig ist sozusagen auch von den großen Playern, die du eben genannt hattest, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gucken sozusagen, dass wir diese Vielfalt und auch diese europäischen Ansätze in der Souveränität im Zahlungsverkehr bewahren. Es geht, glaube ich, gar nicht so um ein Entweder-Oder, sondern es geht darum sozusagen, wie können wir diese Vielfalt bewahren, wie können wir gucken, dass wir nicht zusätzliche Abhängigkeiten irgendwie aufbauen. Und da ist sozusagen das, was wir als Basis haben, glaube ich, zu berücksichtigen. Da gibt es neue Ansätze, wie es mit EpiVero gibt an der Stelle, die da einen Beitrag zu leisten können. Und grundsätzlich auf die Diskussion werden wir wahrscheinlich ja gleich noch kommen. An der Stelle könnte auch der digitale Euro sozusagen, wenn er gut gemacht ist und richtig gemacht ist, sozusagen einen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, es ist immer aber gut beraten in Europa sozusagen, wenn wir gucken, dass wir nicht zusätzliche Abhängigkeiten aufbauen. Das sehe ich ein bisschen anders als Markus. Ich glaube sozusagen, er hat gesagt, trotz der Entwicklung in den letzten Wochen, ich finde sozusagen, wenn wir das gesehen haben, das disruptive Moment sozusagen, was da von der neuen US-Administration gekommen ist, kann schon besorgt machen. Da steht der Zahlungsverkehr vielleicht gar nicht im Fokus, aber wir haben schon mal in der ersten Trump-Administration gesehen, dass durchaus Zahlungsverkehr und auch die internationalen Schemes dann durchaus sozusagen auch zur Durchsetzung von Interessen, amerikanischer Interessen sozusagen, Beispiel Venezuela, genutzt worden sind. Also so ganz von der Hand zu weisen ist das, glaube ich, nicht, dass man da auch in Probleme kommen könnte und dass es deshalb gut beraten ist, durch Vielfalt und eigene Infrastrukturen, die man maintaint, am Ende des Tages auch Abhängigkeiten zu vermeiden.
Lass uns, auf das Thema kommen wir gleich nochmal zurück, aber vielleicht eine Frage nochmal nachfragen. Ihr habt jetzt beide gesagt, der Kunde braucht das nicht. Aber vielleicht die Frage einmal umzudrehen. Wenn wir auf Payments Trends schauen, wie Embedded Finance, wie digitale Zahlverfahren, wie mobiles Zahlen, wie Integration von Software und Zahlungsverfahren, egal ob das am POS, am E-Commerce sind. Brauchen wir die Innovationstreiber von außen? Haben wir in Europa im Moment selbst genug Innovationsmomentum, um wirklich für den Kunden und die Händler das Beste rauszuholen? Vielleicht direkt nochmal an dich zurück.
Ich glaube, das ist ein europäisches Problem und nicht unbedingt auf den Zahlungsverkehr beschränkt am Ende des Tages. Ich glaube, wir wären in der Lage, genügend Innovationsmomentum zu schaffen, wo es immer dran hakt. Und ich glaube, das gilt, glaube ich, wenn wir in die Geschichte des europäischen Zahlungsverkehrs reingucken, sozusagen durchgängig ist sozusagen, sind wir in der Lage, dieses Innovationsmoment erstens sozusagen tatsächlich ins Leben zu bringen und zu erwecken und das ist dann auch gerade eine Frage, glaube ich, die die Kreditwirtschaft sich stellen muss, sind wir in der Lage, sozusagen die notwendigen Innovationsmittel dafür aufzubringen. Ja, also ich glaube, das Potenzial ist da. An manchen Stellen flackert es auch mal auf und jetzt ist ja auch sozusagen durchaus eine nennenswerte Investition aus Banken verschiedener Länder in Vero EPI reingeflossen und wir sehen sozusagen, dass in Deutschland in bescheidenem Maße die Institute auch in der Lage waren, ihre Investitionsmöglichkeiten in das Girocard-System zu erhöhen und ähnliches. Ist das ausreichend? Wahrscheinlich noch nicht. Aber ich glaube, das ist der wesentliche Faktor an der Stelle. Sind wir in der Lage, die Innovationskraft, die wir durchaus hätten im europäischen Markt, tatsächlich dann auch entsprechend zu funden und mit Investitionen zu unterlegen? Wenn das gelingt an der Stelle, kann ich mir gut vorstellen, sozusagen, dass auch europäische Strukturen sozusagen wettbewerbsfähig auch auf dem Gebiet der Innovation sein können.
Markus, wie siehst du das denn? Gerade vor der Frage, Oliver hat es angesprochen. Ich habe vorhin die Zahlen genannt. Wenn man überlegt, was man netto dafür zahlt, sind wir im einstelligen Milliardenbereich, gerade was internationale Zahlverfahren angeht. Braucht man das aus Bankensicht wirklich? Sind das jetzt die Fokusthemen, auf die man setzen sollte? Ist der digitale Euro oder auch Vero? Wir werden natürlich noch tiefer einsteigen. Die Themen, auf die man da jetzt gewartet hat?
Ja, gut, da kommen euch jetzt verschiedene Themen zusammen. Also das Thema Innovation, würde ich sagen, korreliert dann sehr stark auch mit Geschwindigkeit. Und sorry to say, Oliver, ich krieg da immer so Reflexe, so ein Zucken, wenn ich an die Innovationsgeschwindigkeit der deutschen Kreditwirtschaft denke. Das sind zwei Begriffe, die eigentlich nicht zur DK passen, Innovation und Geschwindigkeit. Und da setze ich schon mehr auch auf eigentlich neue Unternehmen, neue Plattformen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir mehr Europa wagen oder mehr Europa schaffen, auf der zum Beispiel auch regulatorischen Seite. Wir haben also jedes Unternehmen, was heute über, sag mal, den deutschen Tellerrand hinaus guckt und zumindest eine europäische Proposition hat, rennt in ein regulatorisches Patchwork hinein. Ich meine, es wurde im letzten Jahr auch schon ja viel diskutiert über Regulierer in verschiedenen Ländern. Es gibt Unternehmen, die sich bewusst in Deutschland ansiedeln, auch regulatorisch. Es gibt aber auch andere, die bewusst sagen, ich gehe in andere Länder, weil sie dort, was vielleicht die Zusammenarbeit mit dem Regulierer betrifft, auf eine andere, würde man sagen, Willkommenskultur, diesen Begriff habe ich gestern gelernt, treffen. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen oder mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und gut, wenn es immer so schön heißt, wir haben eigentlich alles im Payment oder im digitalen Bezahlen, da würde ich zumindest auch nach wie vor für den deutschen Markt sagen, dass es hier in gewissen Händlersegmenten und Strukturen oder Größenklassen nach wie vor White Spots gibt. Also wir haben nach wie vor die Situation, dass viele kleine Händler überhaupt keine digitalen Bezahlungen akzeptieren. Also ich habe jetzt mal irgendwie eine Zahl gehört, dass ein deutscher Haushalt für die, sagen wir mal, Beschaffung aller Themen, dass der digitale Bezahlungsanteil bei irgendwie 30% liegt, aber in Frankreich beispielsweise bei 50. Und hier, glaube ich, ist noch viel, viel aufzuholen. Und da, glaube ich, wird Innovation und Technologie spielt da eine ganz wichtige Rolle. Da ist es halt nicht mehr nur, in Anführungszeichen, das dumme Terminal auf der Theke, sondern da gehört viel mehr dazu, damit der Händler auch erkennt, ich habe hier einen klaren Vorteil. Das geht über Payment dann auch hinaus. Ich meine, wir haben jetzt, gab es ja im Rahmen auch der letzten politischen Diskussion, gab es hier irgendwo Stand drin, dass man, dass vielleicht eine neue Regierung den digitalen Bon wieder abschaffen will oder die Bonpflicht, so muss man es ja sagen. Da würde ich sagen, Fehler. Also gut, dass wir da Papier nach wie vor produzieren, ist sicherlich suboptimal. Aber das Thema Bonpflicht, aber den zu digitalisieren, ganz konsequent, das muss eigentlich die Aufgabe sein. Und um auch den POS letztendlich dahin zu führen, würde ich zum Beispiel sagen, gehört auch eine Registrierkassenpflicht dazu. Also das sind Themen, da gibt's, sag mal, auf der Unternehmensseite, aber auch auf der regulatorischen und gesetzlichen Seite noch einiges zu tun. Und ich bin mal gespannt, was wir da in den nächsten Wochen und Monaten noch an Diskussionen haben werden.
Darf ich da vielleicht aufbauen und Oliver dir dann nochmal die zugespitzte Frage zuwerfen, was ja Markus gerade sehr, sehr schön dargestellt hat, zu sagen, europäische Souveränität ja, aber was wir eigentlich brauchen, ist einen echten gemeinsamen Markt, wo wir ein europäisches Ökosystem schaffen können. Vielleicht sogar etwas weniger rund um Themen wie, wir lassen jetzt die Banken oder die EZB was bauen, sondern schaffen es tatsächlich, einen gemeinsamen Markt hinzubekommen mit allen kleinen Sachen, die beim Bon losgeht und bei der Mehrwertsteuerrückerstattung vielleicht aufhört.
Ja, sicherlich wäre sozusagen in dem Bereich eine Harmonisierung in Europa unglaublich hilfreich und förderlich für viele Themen. Ja, ich meine, wir sehen das ja sozusagen, ich meine, die meisten auch Infrastrukturdienstleister und Anbieter im Payment-Umfeld sozusagen sind ja bei Weitem sozusagen nicht mehr national unterwegs, sondern sind international agierend und viele Händler agieren international. Von daher an der Stelle wäre es natürlich schon förderlich, sozusagen auch zu europäisch einheitlichen Strukturen zu kommen, auch in solchen Themen, wie Markus sie gerade genannt hat. Was ich eben gesagt habe an der Stelle, ich glaube sozusagen, wir haben keinen Mangel an auf der Anbieterseite in Europa, was solche Themen angeht. Was ein gemeinsames Framework in Europa angeht, dass es diesen Anbietern einfacher macht, sozusagen dann auch Marktdurchdringung zu bekommen, da würde ich sozusagen sofort zustimmen, dass das sicherlich hilfreich wäre.
Ja, passend genau dazu. Markus, vielleicht nochmal deinen Blick. Du hast ja mit N26 auch den großen Vorteil, ein bisschen auch über den Teich zu schauen. Siehst du da im Moment eine andere Dynamik, auch was angeht, was Innovation angeht? USA gibt es immer noch Checks, wie ganz viele Kollegen sagen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, wo wir immer noch hinten dran hängen, auch auf der Seite. Ist das jetzt ein Thema, wo du sagen würdest, eigentlich muss da jedes Land reingucken oder haben wir dann noch darüber hinaus europaspezifische Themen, wo die Händler jetzt drauf warten?
Wo die was?
Wo die Händler insbesondere drauf warten und Kunden.
Was die Händler erwarten. Ja. Also wie gesagt, bei den Händlern, ich glaube, da ist erstmal das Thema, dass wir alle die Händler erschließen, die halt noch keine digitalen Bezahlungen akzeptieren. Das ist wichtig. Auf der Kundenseite, wenn ich das jetzt, also aus Payment-Perspektive, glaube ich, hat der Kunde heute genügend Möglichkeiten. Du hattest ja eben oder in deinem Eingangsstatement auch das ganze Thema Mobile genannt. Das also Apple Pay ist heute, wenn man so will, der Benchmark im Mobile Payment. Ich meine, das war ja auch ein Hängen und Würgen, dass sich die deutsche Kreditwirtschaft dem Thema Apple Pay zugewandt hat. Muss man nur noch mal dran erinnern. Und da reden wir über das Jahr 2018 folgende. Und da waren es nicht die klassischen Banken, also mit wenigen Ausnahmen, die eigentlich dieses Thema nach vorne gebracht haben und, ich sag mal, unter anderem ja auch N26 sehr stark. Also ich denke, gerade das Thema Mobile wird ein Thema sein, wo wir noch sehr viel Innovation erleben werden. Und da fließt dann auch Banking und Payment zusammen. Also wenn ich mir sozusagen die nachwachsende Generation ansehe, also ich bin ja eher, sagen wir mal, die Generation im Fading Out, um es mal so zu sagen. Ich meine, die werden halt nur noch mit dem Mobile irgendetwas machen. Klar, gehen die heute noch der ein oder andere zur Sparkasse, zur Volksbank, aber die wollen nicht mehr in eine Filiale gehen. Also das ist, denke ich mal, ein ganz klarer Trend. Und da sehe ich auch nach wie vor sehr viel Innovation und auch Disruption. Ich meine, ein Thema, was ja auch vor ein paar Wochen, um hier das Beispiel N26 nochmal zu nehmen, sicherlich den einen oder anderen in den klassischen Strukturen geschockt hat, war, dass N26 sagte, wir machen Trading for free. Ich meine, wenn ich mir das Preismodell einer Aktientransaktion bei der Sparkasse Köln-Bonn ansehe, dann zahle ich alleine für den Trade über 6 € und zahle jedes Jahr noch eine Depotgebühr. Und auf einmal kommt da einer dahergelaufen und sagt, ich mache das für immer. Also, und das zeigt natürlich, dass solche Geschäftsmodelle auf eine ganz andere Interaktion mit den Kunden setzen, die dann auch Revenues generieren werden. Also, wie gesagt, ich glaube, dass da nach wie vor auch noch viel passieren wird. Ich glaube, man kann nie sagen, wir sind in allem gesettelt, ob das jetzt alles von USA oder sonst wo kommen soll. Sicherlich kommen da Ideen her, aber ich denke schon, dass wir auch in Europa inzwischen eine starke Innovationskraft gerade bei den jungen Playern auch haben.
Vielen Dank. Oliver, ich würde vielleicht noch darauf jetzt aufbauen, du hattest vor uns den digitalen Euro schon angesprochen, wenn wir vielleicht da noch mal ein bisschen hinschauen. Wir haben jetzt gerade viel gehört über Innovation, über Geschwindigkeit. Sind denn Themen digitaler Euro und Vero jetzt die richtigen Antworten dafür? Brauchen wir das für eine europäische Souveränität?
Naja, sie können Teil einer Antwort sein, wenn sie denn richtig und gut gemacht sind. Ja, also beim digitalen Euro wird es halt, glaube ich, ganz im Wesentlichen darauf ankommen, sozusagen, wie er aufgesetzt ist und ob er auch, und ich glaube, da muss man dann auch tatsächlich auch im globalen Kontext Benchmarks sozusagen beachten, sozusagen, ob er wirklich dann auch als digitales Zentralbankgeld tatsächlich auch in einem internationalen Kontext sozusagen auch ein innovatives Produkt darstellt, sozusagen. Weil dann kann es Deutschland, glaube ich, auch in Sachen Europa in Sachen Souveränität und Unabhängigkeit sozusagen sicherlich befördern. Ein schlecht gemachter digitaler Euro kann aber, glaube ich, auch genau die gegenteiligen Effekte haben. Ja, sozusagen, also wenn er zu wenig innovativ ist und gleichzeitig regulatorisch, mandatorisch übergestülpt wird, auch was Zahlungsakzeptanz dann bei Händlern und Ähnliches angeht, dann werden wir erleben sozusagen, dass er die Innovationsbudgets bei den verschiedenen Dienstleistern, bei den in der Kreditwirtschaft, bei den Instituten, bei den Akzeptanzdienstleistern und Ähnliches sozusagen auf Jahre sozusagen vielleicht blockiert.
Aber Oliver,
am Ende des Tages eben den europäischen Zahlungsverkehr im Wettbewerb, auch im globalen Wettbewerb, nicht nach vorne befördert, sondern sozusagen einfach nur zu einer Verzögerung von mehreren Jahren führt.
Dem kann man sicherlich sehr gut zustimmen. Lass vielleicht nochmal nachfragen, was meinst du genau mit gut gemacht? Was sind Themen, wo du sagen würdest, jetzt, du hast ja einen sehr guten Blick auf die Infrastrukturtechnologie, viele Kunden, was heißt das denn jetzt konkret? Was geht dir im digitalen Euro-Moment?
Ich glaube, wenn wir einen digitalen Euro bauen, sozusagen, der keinen zusätzlichen Nutzen stiftet, insbesondere sozusagen auch für die Konsumentinnen und Konsumenten und für die Händler, sondern nur sozusagen Strukturen nachbildet, die es eigentlich heute schon gibt und Probleme löst, die heute schon gelöst sind, dann springt der digitale Euro zu kurz. Ich kann mir vorstellen, sozusagen, dass mit einem innovativen digitalen Euro-Konzept, wo wir dann tatsächlich auch darüber reden, sozusagen, dass auch Transaktionsmöglichkeiten bestehen, also gerade im Bereich sozusagen von Verknüpfungen mit Smart Contracts und ähnliches, sozusagen Innovationssprung im Zahlungsverkehr auch mit einem digitalen Zentralbankgeld wirklich möglich wären. Ja. Ich glaube, wenn er dahinter zurückbleibt, dann befürchte ich sozusagen, dass wir hohe Investitionskosten haben, diese Investitionen nicht mehr für andere Innovationen im Zahlungsverkehr zur Verfügung stehen über Jahre und dann am Ende des Tages die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Zahlungsverkehrs sogar leiden könnte. Deshalb ist tatsächlich die Frage sozusagen, wie innovativ ist das Produkt, was die Europäische Zentralbank am Ende des Tages da schafft.
Wie siehst du das denn, Markus? Glaubst du, hast vor uns gesagt, der Kunde wartet nicht auf Europa. Gibt es diese Innovationslücke in der Sicht? Wird das passieren?
Also ich würde sagen, das, was Oliver gerade ausgeführt hat, muss ich ihm schon auch zustimmen. Ich muss sagen, ich war zu Anfangs vielleicht auch ein Verfechter des digitalen Euros, weil ich sagte, naja, das ist mal etwas Disruptives und ein europäischer Ansatz. Aber ich sag mal, das Thema Akzeptanzverpflichtung für den Handel wäre schon eine radikale Disruption für das bestehende Payment-Ökosystem. Und da stelle ich mir schon die Frage, was haben wir damit gewonnen? Außer, dass Banken investieren müssen in ein Thema, was ja, ich sag mal, durch das ein oder andere Produkt heute schon da ist. Ich habe da, muss ich sagen, meine Meinung etwas revidiert. Man lernt ja auch dazu. Konrad Adenauer hat ja gesagt, was stört mich mein dummes Geschwätz von gestern? Das ist ein viel zitierter Satz, auch in diesen Tagen. Und da glaube ich, also das muss man sicherlich nochmal hinterfragen. Ich meine, auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch die Frage stellen, wenn ich Investitionen fokussieren soll und muss, wäre ich die Frage jetzt aus einer deutschen Kreditwirtschaftsperspektive, warum investiere ich in die Girocard und parallel in Vero? Also das ist ein Thema, da habe ich ja auch schon länger an der einen oder anderen Stelle meine Meinung zu gesagt. Das macht meines Erachtens keinen Sinn. Also da müsste man jetzt, wenn auch mal radikal sein und sagen, ich führe jetzt diese Themen zusammen. Ich meine, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Girocard und einem Vero Wallet? Gut, Vero Wallet ist da schon zwei Schritte weiter auf der Digitalisierung. Und da denke ich, da könnten eigentlich jetzt Bank und Sparkasse sagen, jetzt bringe ich meinem Kunden auch mal in diese Welt hinein. Die Holländer haben smarter gemacht. Die haben ihr iDeal rechtzeitig an EPI verkauft. Und das, glaube ich, wäre auch sinnvoll, eher früher als später mit dem, ich sag mal, Girocard-Potenzial zu machen. Ich weiß, dass das eine schwierige Diskussion ist und dass sich der ein oder andere Stakeholder in der DK damit schwer tut. Aber wenn wir uns gerade also auch die Entwicklung ansehen und jetzt sagen, mehr Europa wagen, dann muss man meines Erachtens auch mal radikaler an die Konsolidierung dieser Themen rangehen, um damit auch ein Momentum zu schaffen. Wenn ich mir ansehe, wie lange EPI gebraucht hat, bis sie ein P2P-Payment hinbekommen hat, das sind, glaube ich, 4 Jahre inzwischen. Ich meine, da stelle ich mir auch die Frage, so könnte kein Startup arbeiten. Also das wäre schon längst in die Insolvenz gegangen. Und also da glaube ich, da muss noch ein bisschen mehr unternehmerische Dynamik rein. Ist natürlich auch die Frage, ob die Governance-Struktur von Vero wirklich die richtige dann dafür ist. Weil was würde es bedeuten, wenn das auf einmal doch die Spanier, Italiener sagen würden, wir unterstützen Vero, gehen dann die ganzen Banken da auch in den Shareholder-Kreis rein? Ob das zielführend ist, weiß ich nicht. Also das sind für mich spannende Themen. Sicherlich der eine oder andere Berater sagt sich, ja, super Projekt. Aber eigentlich liegen die Konzepte, also wenn man da wirklich mal 5 Minuten drüber nachdenkt, auf der Hand.
Wie überspitzt ausgedrückt, ist da ein Ruf nach Vater Staat im Hintergrund? Weil du sagst auf der einen Seite, es ist eigentlich klar, was wir machen müssen. Wir können uns nicht koordinieren und sagst, du willst mehr den...
Nein, also... ganz im Gegenteil, nur ich würde erwarten, dass hier Banken und Sparkassen, gut, wenn es nicht gerade Kommunalinstitute sind, sind ja letztendlich auch am Markt aktiv, also die müssen da mal anders an die Themen rangehen. Ob sie das können, weiß ich nicht. Ich meine, wir erleben das ja auch jetzt beim Thema Bankenfusion. Da wird jetzt hier diskutiert, UniCredit, Commerzbank. Andererseits sagen wir, wir brauchen europäische Banken. Und wenn es dann mal passiert, dann sagt man hier in Deutschland, ja, aber nicht, dass sozusagen eine deutsche Bank von einer nicht-deutschen Bank übernommen wird. Gut, da sage ich halt, ja, dann hättet ihr mal früher selber Strategien entwickeln müssen, um vielleicht von Deutschland heraus nach Europa zu gehen. Das ist leider Gottes, ich muss es wieder mal sagen, nicht die Kernkompetenz der DK, über solche strategischen Themen rechtzeitig nachzudenken. Und ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, im Payment hat leider Gottes auch dieser Standort Deutschland gezeigt, dass sie es nicht können. Und jetzt dann immer zu sagen, jetzt muss der Staat uns helfen, da würde ich sagen, nein, das ist nicht die Aufgabe des Staates. Regulierung, ja, aber nicht nach dem Motto, wir führen jetzt Themen hier zusammen.
Vielleicht, Oliver, als abschließende kurze Frage an dich. Wo denkst du, stehen wir in 5 Jahren?
Ich glaube, dass wir auch in 5 Jahren sozusagen in Europa einen Markt haben werden im Zahlungsverkehr sozusagen, der durchaus sich dynamisch entwickelt mit vielen Playern und mit auch sehr vielen unterschiedlichen Zahlverfahren am Markt ist und diese Vielfalt durchaus nutzt sozusagen, den Markt auch vernünftig zu bedienen. Und da werden US-amerikanische Schemes und europäische Schemes sozusagen auch gleichberechtigt nebeneinander ihren Platz haben. Wenn wir in 5 Jahren gucken, glaube ich sozusagen, wird der digitale Euro noch keine Rolle spielen. Wenn wir in 10 Jahren darüber nachdenken, vielleicht schon mehr. In diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages auch in Europa es schaffen, auch mit europäischen Ansätzen im Markt sozusagen zu starke Abhängigkeiten zu vermeiden und den Markt vernünftig auch mit europäischen Lösungen sozusagen zu bedienen. Ja. Bin da auch gar nicht so pessimistisch. Ich weiß, dass Markus sozusagen, was Innovationskraft von Kreditwirtschaft und von kreditwirtschaftlichen Strukturen angeht, immer sehr pessimistisch ist. Klar, sozusagen in einem heterogenen Konstrukt wie der deutschen Kreditwirtschaft sozusagen und auch in einem komplexeren Rahmen wie in einer europäischen Kreditwirtschaft sozusagen diese Sachen zusammenzuführen und nach vorne zu bringen an der Stelle ist schwierig. Ich sehe aber durchaus auch Ansätze dafür, dass wir über Vero und EPI hinaus sozusagen zu mehr Kooperation kommen, auch weil wir einfach in bestimmten Bereichen, gerade in der Infrastruktur, einfach mehr Standardisierung haben werden, was es technologisch einfacher macht, Sachen sozusagen auch gemeinschaftlich zu lösen. Und ich glaube, da werden wir auch in 5 Jahren erhebliche Schritte sehen, dass da Strukturen zusammenfließen.
Ja. Vielleicht ganz kurz als Abschluss. Wir sind jetzt ja an sehr, sehr vielen Themen vorbeigekommen. Wir haben am Anfang gehört, dass im Sinne auch der Kunde und der Händler eigentlich ganz zufrieden ist mit der Entwicklung der letzten 10 Jahre. Viele Probleme gelöst sind. Ja, es gibt noch White Spots, häufig aber landestypisch und eigentlich der Kunde nicht klassisch auf Europa wartet. Wir haben auch gehört, dass natürlich das schwierige Thema einer europäischen Harmonisierung, um das europäische Ökosystem zu stärken, ganz wichtig ist. Das Problematische ist natürlich daran, das sind viele, viele kleine Schritte. Das ist kein großer Wurf, sondern sehr, sehr, sehr viel, viel, viel Arbeit im Detail. Und natürlich als Punkt Nummer 3 mit den beiden Nuancen, wir brauchen weiterhin Innovationen. Sachen wie der digitale Euro und Vero können da helfen, aber ich formuliere es mal so, zumindest eine gewisse Skepsis im Raum da ist. Sind die Lösungen, die wir jetzt hier präsentieren, tatsächlich ausreichend innovativ? Lösen sie echte Kundenprobleme mit Aussage Nummer 1? Und sind wir gerade mit den bestehenden Ansätzen schnell genug und kundenorientiert genug, um das tatsächlich hinzubekommen? Deswegen, wenn ich so den letzten Satz von dir zusammenfassen habe, vielleicht sieht die Welt in 5 Jahren auch gar nicht so anders aus als heute. Mit etwas weniger Bargeld und etwas mehr Digitalisierung. In dem Sinne würde ich sagen...
Darf ich noch einen Satz sagen?
Bitte.
Also wenn ich mir eines wünschen darf in 4 oder 5 Jahren, hoffe ich wirklich, dass wir in der EU, ich sage das mal bewusst, nicht Europa, sondern in der Europäischen Union, weil das ja sagen wir auch ein Territorium, sozusagen ein Gebiet ist, in dem es dann gemeinsame, also auch Gesetze, Framework und so weiter gibt, dass wir es wirklich geschafft haben, in 5 Jahren diese EU stärker zusammenzuführen. Das im Moment gibt es Themen, wo man ein Fragezeichen machen kann, ob uns das gelingen wird, ob man nicht die EU der 2 Geschwindigkeiten haben wird. Wenn das passieren sollte, ist natürlich schon auch die Frage, ob das nicht auch auf andere Themen wirkt und vielleicht auf den Zahlungsverkehr. Das wäre nicht gut. Also ich glaube, das müssen wir schaffen, dass wir die EU als einen starken Markt haben. Und da müssen wir weiter an Barrieren, Hürden und Patchwork-Abbau arbeiten. Also ich glaube, das ist die Aufgabe der Politik auch. Und ich glaube, wir auch aus unserem Ökosystem heraus müssen dieses Thema ansprechen.
Und in dem Sinne sind wir dann hoffentlich beim Zauberer vom Oss und nicht beim täglich grüßt das Murmeltier. Und ich kann mich nur herzlich bedanken.
Bleibt vielleicht noch ganz kurz sitzen. Würde nämlich tatsächlich, ich sehe hochkonzentrierte Gesichter, aber vielleicht auch ein paar Fragezeichen. Möchte es natürlich nicht versäumen, die Runde noch zu öffnen für Fragen. Vielleicht noch so. 2, 3.
Ingo?
Moin. Ich oute mich jetzt mal ganz transparent. Zahlungssouveränität, schön und gut. Aber mal eine grundsätzliche Frage, sowohl als Konsument als auch als Merchant. Welchen Mehrwert bietet mir der digitale Euro? Ich verstehe es einfach nicht. Mein Geld ist heute digital. Was ändert das in der Zukunft? Sorry, mal ganz doof gefragt.
Mach, was möchtest du?
Ich sehe schon Zündstoff auch noch für morgen. Da sprechen wir auch noch mal ganz intensiv über das Thema. Aber vielleicht wollte ich schon was vor.
Ich meine, die Frage ist berechtigt und Oliver, du hast es ja auch gesagt, es muss einen Mehrwert geben. Ich meine, das ist auch immer, sag mal, so nett natürlich gesagt. Aber klar, die Frage ist schon konkret, was ist das dann? Und wenn dieser Mehrwert dazu führt, eigentlich einen Großteil unserer bestehenden Industrie kaputt zu machen, dann sage ich, ist das kein Mehrwert.
Ja, also ich habe das ja eben schon gesagt, ne? Sozusagen, es geht tatsächlich darum, sozusagen, ob man tatsächlich sozusagen zusätzliche Innovationen damit schaffen kann. Programmierbarkeit, Einbindung in Smart Contracts und ähnliches. Vielleicht sogar stärker auf der Wholesale als auf der Retail-Seite könnten da sicherlich Ansätze sein in dem Bereich. Aber genau diese Frage am Ende des Tages muss das Projekt der Europäischen Zentralbank dann auch mit beantworten. Ja.
Gibt's noch weitere Fragen? Ja. Oder Anmerkungen, Kritik? Das Helferlein?
Auch anders. Ich habe das Panel nicht mitbekommen. Ich habe aber eine grundsätzliche Frage. Es geht nicht um den Mehrwert, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, da ist es eine sehr gute Tugend, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken möchte. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, Stichwort Competitive Check der EU, müsste sich der digitale Euro diesem nicht auch unterziehen, um zu schauen, ob beispielsweise durch die vermutlich sehr, sehr hohe Anzahl von FTEs, von IT- und Fachressourcen für das digitale Euro-Projekt, neben den hohen Kosten, die es binden wird, ob das nicht die Innovationsfähigkeit der Banken und vielleicht auch ja der anderen Player in diesem Markt wesentlich hemmen kann.
Ist ja die Aussage, die wir eben, glaube ich, auch schon diskutiert haben und so ähnlich getroffen haben.
Ja, und ich würde jetzt vielleicht tatsächlich mal der Beraterbrille einmal kurz ergänzen. Die internationale Erfahrung, die wir aus anderen Ländern gemacht haben, ist, je mehr ich mich auf ein Thema konzentriere, umso mehr höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, ist eine Binsenweisheit, aber trotzdem wahr. Es gibt ja Beispiele, nicht zwingend mit digitalen Währungen, aber auch mit nationalen Zahlverfahren. Ich denke an die Türkei, ich denke an Indien als ein ganz großes Beispiel, was völlig anders als vor 10 Jahren aussieht. Deswegen die Frage ist, glaube ich, völlig berechtigt. Und ich glaube, Markus, du hast es auch gesagt. Entscheidungsgeschwindigkeit und Fokus werden da ganz entscheidende Kriterien nach vorne raus sein. Immer wieder gegenüber der Aussage, die ich ganz am Anfang machte. 90% des Zahlungsverkehrs in Europa ist ja europäisch in SEPA. Überwiegend im B2B und Interbankengeschäft. Aber wir bekommen natürlich drauf mit den internationalen Anbietern, netto kostet uns das vermutlich einen einstelligen Milliardenbetrag im Moment, mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt. Und die Abwägung muss immer zu stellen, lohnt sich das?
Ja, und ich glaube, also gerade auch wenn wir über die Investitionsseite sehen, an der Stelle ist natürlich auch, glaube ich, zu gucken an der Stelle, welche Innovation bindet es und wie kann man auch bestehende Infrastrukturen, bestehende Investitionen, die ja permanent irgendwie auch in Infrastruktur, auch in Europa in den Zahlungsverkehr geleistet worden sind, von Banken, von Dienstleistern und anderen sozusagen vielleicht auch nutzen, sozusagen das Projekt im Zweifelsfall kostengünstiger zu machen.
Und man muss natürlich sehen, dass, ich meine, gut, ein Argument, was natürlich auch immer angeführt wird, ist, dass vielleicht mit solchen Zahlverfahren auch Betrug und Geldwäsche und sowas vielleicht besser in den Griff zu bekommen ist. Gut, auch da muss man natürlich sagen, findet auch in den bestehenden Strukturen Innovation statt. Und mein Einbegriff ist bisher heute Morgen hier noch nicht gefallen, nämlich KI oder AI. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch so einen Upturn erleben, auch was dann, was Innovation und User Experience und Vereinfachung von Prozessen betrifft in den bestehenden Strukturen. Vielleicht sollten wir wirklich als Europa schauen, dass wir uns gerade vielleicht mit so einem Thema stärker beschäftigen, als mit dem Lötkolben zu arbeiten.
Schönes Abschlusswort, lieber Markus. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank in die Runde. Ihr habt schon einige Themenfelder gestriffen, die wir natürlich in den einzelnen Panels nochmal ausführlicher behandeln werden im Laufe der beiden Tage. Aber an der Stelle erstmal der Applaus natürlich an euch. Vielen Dank für eure Erkenntnisse und Insights. Dankeschön.